Frankreich hat jetzt heute Morgen angekündigt, dass ab dem 1. März nur noch Grenzpendler mit negativem PCR-Test ins Departement Moselle einreisen dürfen. Das ist also an der Grenze zu Deutschland. Was halten Sie von der Maßnahme?
Mich hat die Maßnahme überrascht, weil es im Vorfeld nicht angekündigt worden ist, was ja eigentlich aufgrund der Vereinbarungen, die der europäische Gipfel erst im Januar dazu getroffen hatte, nötig gewesen wäre. Mir ist auch bisher kein Hintergrund bekannt geworden, warum Frankreich jetzt diese Maßnahmen ergreift.
Weil ja gerade in besagtem Departement Moselle die Virusmutante verstärkt festgestellt worden ist und man sich eigentlich da gefürchtet hatte, dass Deutschland zumacht.
Wobei natürlich die Sequenzierung in Frankreich stärker forciert wird als in Deutschland. Insofern tappen wir auf unserer Seite des Rheins ein bisschen im Dunkeln.
Gutes Stichwort, Sequenzierung. Es hat geheißen, dass es immer noch nicht so richtig klappt, dass alle Staaten, wie verabredet, mindestens 5% ihrer Positivfälle auf die Mutationen untersuchen sollten. Das ist heute oder morgen auch Gegenstand des EU-Gipfels. Woran liegt das? Können Sie das erklären?
Ich glaube, es gibt in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Traditionen der Genomsequenzierung. Beispielsweise ist Dänemark ja immer schon sehr stark darin gewesen, weil die entsprechende Forschungslandschaft auch da ist. Auch Großbritannien hat sehr viel Sequenzierung geleistet. Deswegen ist ja auch fraglich, ob die sogenannte englische Mutante überhaupt dort entstanden ist oder nur zufällig dort zuerst entdeckt wurde. Insofern ist es gut, dass der Gipfel heute auch nochmal darüber spricht, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, damit diese Quote von 5% auch überall erreicht wird.
Und das führt uns nochmal zurück direkt zum Thema Grenzschließungen. Es gibt eine Gruppe aus deutschen, französischen Parlamentariern, darunter sind auch Grüne, die haben eine Initiative dagegen gestartet. Die fordern zum Beispiel, dass stattdessen überall in der deutsch-französischen Grenzregion man zum Beispiel gemeinsam Testzentren aufbaut. Wäre das in Ihren Augen eine wirksame Alternative zu Grenzschließungen für Pendler?
Ich halte das wirklich für eine wirksame Alternative, denn das Virus ist ja auf beiden Seiten der Grenze und wir haben auch nicht so unterschiedliche Inzidenzen und Maßnahmen, dass eine solche Schließung wirklich Sinn ergibt. Man sollte sich lieber darauf konzentrieren, welche gemeinsamen Maßnahmen können wir nach vorne bringen, um die Menschen in der Region zu unterstützen.
Schauen wir nochmal auf die Agenda vom Sondergipfel, der heute startet. Da soll es ja auch um einen EU-weiten digitalen Impfausweis gehen. Herr Kurz, Österreichs Kanzler, hat den jetzt unter anderem gefordert. Vor allem aber auch die südeuropäischen Länder bestehen drauf auf diesen Pass. Verständlicherweise, sie wollen natürlich, dass geimpfte Touristen kommen können im Sommer. Wie geht's Ihnen als EU-Parlamentarierin mit diesem Projekt digitaler Impfnachweis?
Das Projekt digitaler Impfnachweis als solches steht schon länger auf der Agenda. Da hatte die Europäische Kommission auch eine Roadmap, also einen Fahrplan entwickelt, wie man zu einem EU-weit gültigen digitalen Impfnachweis kommen könnte. Was vermieden werden muss aus meiner Sicht, ist, dass es zu einem weltweiten Kuddelmuddel unterschiedlichster digitaler Lösungen kommt, die dann zum Teil von Akteuren verwaltet werden, die mit dem Gesundheitswesen erstmal gar nichts zu tun haben, beispielsweise Airlines. Und deswegen finde ich sehr sinnvoll, dass wir uns über eine EU-weite staatliche Lösung hier unterhalten.
Und wie weit sind wir davon noch weg?
Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern. Es ist jetzt auf die Agenda gesetzt worden. Deutschland und Frankreich sind sehr zurückhaltend, was das angeht, weil eben auch viele Fragen noch offen sind. Beispielsweise gibt es ja Personen, die nicht geimpft werden können. Zum Beispiel alle Personen unter 16 Jahren. Was machen wir mit denen? Das heißt, solche Fragen müssen wir klären, bevor wir auf diese Lösung setzen.
Weiteres Thema Impfstoffproduktion, das haben wir jetzt in den vergangenen Wochen wirklich hoch und runter diskutiert. Irgendwann hat sich rauskristallisiert, dass die EU-Kommission gar nicht so viel dafür kann, dass es zu wenig Impfstoff gibt. Es gibt einfach ein Problem mit der Produktion. Das hat unterschiedliche Gründe. Jetzt hat die Kommission erste Schritte eingeleitet, um die Produktion hochzufahren. Es gibt auch eine Taskforce, wo zum Beispiel jetzt eine Art Landkarte zusammengestellt, auf der mögliche weitere Produktionsstätten verzeichnet sind. Was braucht es noch in Ihren Augen?
Die Schritte, die gegangen worden sind, um die Kapazitäten zu erhöhen und eben auch Liefermengen tatsächlich unter die Leute zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, sind an sich gut. Was ich mir aber gewünscht hätte, sowohl von der Kommission, aber insbesondere auch von den Mitgliedstaaten, dass man endlich sagt, wir setzen uns bei der Welthandelsorganisation dafür ein, dass die Patente freigegeben werden und dass das Wissen mit Produktionsstätten in aller Welt geteilt werden kann. Die Europäische Union, namentlich Frau von der Leyen, hat letztes Jahr gesagt, Impfstoffe müssen globale öffentliche Güter sein. Und dieses Versprechen sollten wir jetzt auch einlösen. Diese Impfstoffe sind im Wesentlichen entwickelt worden, weil wir eine sehr starke staatlich finanzierte universitäre Forschung haben. In Aufbau der Produktionskapazitäten, Durchführung der klinischen Prüfungen sind Milliarden öffentlicher Gelder geflossen. Deswegen bin ich der Ansicht, man sollte diese Firmen natürlich entschädigen, gern auch großzügig entschädigen. Aber wir können es uns nicht leisten, irgendwo auf der Welt Produktionskapazitäten brachliegen zu lassen.